Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Ein Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge 6 unseres Podcasts Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Mein Name ist Alexander Hofellner und ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge, die wieder einmal versucht, verschiedene Perspektiven um spannende Fragen unseres Lebens zu diskutieren. Wir wollen Ihnen, liebe HörerInnen, Impulse geben, sich mit Themen rund um das Leben im guten Glauben auseinanderzusetzen und natürlich auch wieder dazu anregen, mit, weiter oder auch nachzudenken. Mit meinen heutigen Gästen sitze ich hier in der Prälatur des Stiftes Kloster Neuburg in einem barocken Bau, umgeben von Gemälden verstorbener Pröpste, Priester. Also sie sind hier direkt präsent vor unseren Augen, Menschen, die bereits tot sind. Und das führt uns auch zu unserem heutigen Thema, der Mensch zwischen Leben und Tod. Herzlich willkommen meinen beiden Gästen. Neben mir sitzt Frau Doktorin Martina Kronberger-Vollenhofer, Kinderfachärztin, Kinderonkologin, Leiterin des Momo Kinderhospizes. Also sie begleitet als Ärztin Krebserkrankungen spezialisiert sterbende Kinder, deren Angehörige. Und als ihr Gegenüber, als Perspektive Nummer 2, haben wir heute hier einen ehemaligen Priester, der sich später dazu entschlossen hat, in einer Partnerschaft Ehe zu leben und dann noch eine Ausbildung zum Psychotherapeuten begonnen hat nach seinem Priesterdasein und heute Psychotherapeut in freier Praxis ist, unter anderem auch Buchautor Dr. Arnold Metnitzer. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind, zu diesem sehr spannenden Thema, das uns alle betreffen wird, zu diskutieren. Und wie immer möchte ich beginnen, einen Impuls zu geben, mit unserer Geschichte zum Anfang.
Leopold III., ein Landesfürst in der Blüte des frühen Hochmittelalters. Nach seinem Tod wird der Babenberger im Stiftkloster Neuburg begraben und etwa 350 Jahre später heilig gesprochen. Mittelalterlichen Aufzeichnungen zufolge stirbt der Markgraf am 15. November 1136. Leopold soll demnach im Spätherbst des Jahres 1136 auf der Jagd gewesen sein. Im Zuge dessen soll ihn eine tödliche Verletzung ereilt haben. Die Wortwahl der Chronik legt einen Schwert- oder Axthieb nahe, womit auch Mord nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Wirft man jedoch einen Blick auf das Datum des Todes, so stellt sich heraus, dass der 15. November 1136 ein Sonntag war und damit die Jagd strengstens untersagt. Ist Leopold also wirklich den heldenhaften Tod auf der Jagd gestorben? Oder starb er den Tod als Heiliger an einem Sonntag, aber nicht auf der Jagd? Aus dem Vatikan richtet man ein förmliches Schreiben an Leopolds Witwe Agnes.
Die Nachricht vom Tod deines Gatten, des edlen Markgrafen Leopold, hat uns umso mehr geschmerzt, als wir ihn wegen seiner Ergebenheit gegenüber dem heiligen Petrus und uns zu Lebzeiten mit väterlichem Gefühl liebten. Wir geben ihm nachträglich die apostolische Absolution und schließen ihn in unser Gebet ein.
In den Quellen tritt Leopold seiner Nachwelt als fromm, mild und ehrfurchtgebietend auf. Was nicht in dieses Bild passt, wird tendenziell verändert oder weggelassen. In der Person des heiligen Leopold kulminieren also Wahrheit und Schein, Mythos und historische Realität und die Frage nach dem Leben, nach dem Tod.
Ja, das war unsere Geschichte zum heutigen Thema und die Frage, die sich da stellt, ist, welche Rolle spielt der Tod für das Leben? Was bleibt eigentlich von Menschen nach dem Tod und welche Bedeutung schreiben wir heute dem Sterben zu? Der Tod ist ja auf unterschiedliche Art und Weise in unserem Leben präsent, teilweise vielleicht auch nicht, weil wir nicht wissen, wie gehen wir damit um, was passiert danach. Es ist, wie viele sagen, das einzig Sichere in unserem Leben,
dass irgendwann der Tod kommt. Was bedeutet denn der Tod für Sie persönlich?
Naja, für mich persönlich, glaube ich, wie für viele andere Menschen auch, etwas, was definitiv mein Leben hier auf dieser Erde beenden wird. Daher habe ich in meiner Karriere als Medizinerin natürlich den Tod immer als Feind kennengelernt. Ja, das ist natürlich immer, wir haben einen Kampf verloren, sagt man. Und durch meine Tätigkeit im Spital, ich kann mich erinnern, meine ersten Patienten, die ich begleitet habe, da habe ich dann schon eine Berührung wahrgenommen und auch so diese Endlichkeit des Lebens als erstes gespürt, die mir kein gutes Gefühl gegeben hat. Also ich hadere natürlich mit dem Tod bis heute. Ich bin dann in die Kinderheilkunde gewechselt und betreue dort eigentlich die Gruppe an Menschen unserer Gesellschaft, die gar nicht sterben sollten, nämlich die Kinder, die ja unsere Zukunft sind. Also der Tod ist wie die Geburt, Sie haben es vorhin gesagt, das einzig Fixe. Also auf dieser spirituellen Ebene, was wird mich dann später erwarten? Da habe ich für mich noch nicht die Lösung gefunden. Aber nachdem ich so oft dabei war, viele Modelle, ja, wie Menschen damit umgehen. Und so sehe ich mich als Lernende auf diesem Weg.
Was mich da auch interessiert, weil das für mich persönlich immer so schwer vorstellbar war, erinnern Sie sich, wie Sie im Studium das erste Mal mit einem toten Menschen oder ist das dann ein Körper konfrontiert waren?
Ja, erinnere ich mich ganz genau. Das war beim Sezierkurs. Und im ersten Sezierkurs habe ich eine Hand bekommen. Und auf dieser Hand habe ich den Abdruck eines Ringes noch wahrgenommen. Und das war eine Hand, die ja natürlich eine Geschichte vermutlich zu erzählen hat, ganz sicher, die ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, war ein Thema, kann ich ganz genau, also an diese Hand werde ich mich mein ganzes Leben erinnern.
Ja. Spannend, wenn da auch noch Spuren von diesem Leben erkennbar sind. Mhm. Herr Metnitzer, was bedeutet für Sie der Tod, für Sie persönlich?
Da war ich 45, heute bin ich 68. Mein leiblicher Bruder, der 2 Jahre jünger ist, an Krebs verstorben ist. Und den habe ich hier in Wien auf der Palliativstation begleitet. Und da habe ich, wie er gestorben war, habe ich an mir selber einen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung und auch in der Artikulation des Problems des Todes bemerkt. Vorher habe ich immer so ein bisschen theatralisch, so in einer Jedermann-Attitüde bei Grabansprachen gesagt, dass jeder Verstorbene ein ungeschriebenes Testament hinterlässt. Er erinnert uns daran, dass wir auch sterben müssen. Und nach dem Tod meines Bruders habe ich mit dieser Rede überhaupt nichts mehr anfangen können, sondern habe darüber geredet und laut darüber nachgedacht, ob wir bis zum Moment unseres Todes überhaupt schon gelebt haben. So als müsste man den Lebenden sagen, ihr Lebenden, solange ihr das Leben habt, schaut, dass ihr lebt und nicht vor der Zeit als im Grunde schon Begrabene durch die Welt geht. Ein letztes noch als erste Reaktion auf Ihre Frage. Am 13. April des letzten Jahres, mitten im Lockdown, im ersten, ist meine Mutter verstorben. Ein paar Wochen vorher hat sie mir gesagt, ich verstehe den Herrgott nicht, dass er mich nicht einfach einschlafen lässt. Und ich habe gesagt, Mama, lass ihn tun, es wird schon werden, wie es sein soll. Und als sie dann im Sterben lag und wir sie nicht besuchen konnten, war da so ein ganz, ganz tiefer Schmerz, der dir einfach bewusst macht, mit dem Tod eines Menschen, der dir so nahe steht wie die eigene Mutter, geht natürlich auch ein ganzes Stück von dir selber in dieses Grab mit. Und daraus ziehe ich den Schluss, wie alt du auch bist, in jeder Lebensphase, wenn wir uns der Frage stellen, stellt uns der Tod in Frage. Er ist wahrscheinlich der Infragesteller par excellence.
Ja, danke für diese Eingangsstatements. Was ich da auch mitnehme, ist das Begräbnis als Memento Mori, also dass es stirbt jemand und ich werde damit konfrontiert mit etwas, was ich im Alltag vielleicht eher wegschiebe. Und die andere Frage ist, habe ich mein Leben gelebt, bis ich sterbe? Weil gerade in Ihrer Arbeit im Hospiz, wo Sie ja vielfach Kinder betreuen, das heißt Kinder mit lebensbedrohlichen, lebensverkürzenden Krankheiten, stellt sich diese Frage vermutlich noch einmal drastischer, habe ich mein Leben gelebt?
Naja, auch das Gerechtigkeitsthema spielt ja da stark hinein. Nicht, habe ich mein Leben gelebt, habe ich es lang genug gelebt, was kann man dafür, früher oder später zu sterben. Also da geht es ja ganz viel auch in so Schuldfragen. Ich begegne da mehreren Ebenen gleichzeitig, weil das Kind ja immer in der Familie ist. Das heißt, ich habe das Kind, das stirbt. Das ist jetzt die Frage, kann ich mit dem Kind vom Alter und vom kognitiven Zustand auch kommunizieren auf einer verbalen Ebene oder ist das nur nonverbal? Dann habe ich die Geschwister, dann habe ich die Eltern. Und ganz oft geht es um den Sinn. Und der wird auf unterschiedlichste Weisen beantwortet. Aber das ist so meine Erfahrung. Alle diese Kinder hinterlassen Spuren in der Familie, in dem Umfeld, die Sinn machen. Das kann sein, dass Eltern sagen, wir wollen, dass unser Kind Organspender wird, dass ein anderes Kind leben kann. Das kann sein, dass ein Vater mal zu mir gesagt hat, ich war kein guter Vater, das weiß ich selber. Eigentlich wollte ich kein Kind, ich habe mich um meinen Sohn nicht wirklich gekümmert. Aber diese 1,5 Jahre Krankheit, die wir aneinander gebunden waren, und die haben mich zu einem guten Vater gemacht und die haben uns ermöglicht, dass wir eine gute Vater-Sohn-Beziehung haben. Das ist ein versöhnlicher Blick und das ist ein harter Weg, den die Eltern gehen, um dann zu diesem Schluss zu kommen. Es ist dann ein Prozess und es ist gut, wenn die Eltern die Möglichkeit haben, die Zeit für diesen Prozess zu haben. Was anderes ist natürlich, wenn das ganz plötzlich und ganz, ganz, ganz unerwartet passiert. Mhm. Und ich habe ein ähnliches Schicksal wie Sie. Meine Schwester ist als 44-jährige Frau überraschend verstorben, einfach zu Hause tot umgefallen. Die Akzeptanz, dass so etwas passiert, ist das eine, und der Weg und das Abschiednehmen ist das Zweite, was auch ganz wichtig ist. Ja. Und Sie haben vorhin auch nochmal vielleicht auf das zurückzugehen gefragt, was bedeutet der Tod? Ich habe früher immer gesagt, ich möchte tot umfallen, also ich möchte dann irgendwann ganz plötzlich versterben. Und heute, nach den vielen Erfahrungen, ich möchte eine Zeit des Abschiednehmens haben können. Das macht man vielleicht im fortgeschrittenen Alter automatisch. Als jüngerer Mensch braucht man dann, glaube ich, die Zeit. Also heute würde ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, was ja nicht geht, eine gerne eine Zeit haben, wo ich mich bewusst darauf vorbereiten kann und auch Abschied nehmen kann.
Ich nehme mal an, Kinder und Jugendlichen wissen das ja ab einem gewissen Zeitpunkt und sind vielleicht eher darauf vorbereitet als dieser Moment, dass es passiert plötzlich. Mhm. Wie erleben Sie da die Kinder und Jugendlichen?
Das hängt wirklich von so vielen unterschiedlichen Aspekten ab. Zunächst von der Diagnose und aber auch vom Alter. Leichter, was man so vermeintlich immer sagt, Kinder sterben leichter, leichter sterben sie nicht. Kinder wollen genauso leben. Die Jugendlichen, die können da schon ordentlich wütend sein auf all das, was ihnen nicht möglich ist. Ja, gerade diese Phase des auch Abnabelns von der Familie, dieses selbstständig ins Leben hinausgehen. Eine Krankheit wirft einen da immer zurück in Abhängigkeiten und das passt dann aber nicht, für beide nicht. Und trotzdem ist man sich so nah wie nie zuvor natürlich und auch so bedürftig. Und die jüngeren Kinder, die bereiten sich natürlich da auch vor. Die machen sich einerseits Sorgen um sich. Also dieses, wer passt dann auf mich auf, wenn ich gestorben bin, wer passt denn dann auf mich auf? Mhm. Aber auch, immer altersabhängig, die Sorge um die Eltern, um die Geschwister. Ja, also auch hier begegnen wir viel diesen Sorgen, lassen sich die Eltern scheiden, wird die Mama oder der Papa das gut überleben können? Ja, wie können die nachher weiterleben?
Die Frage auch, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, mit einer Zukunft, die ja recht sicher ist in dem Fall, dass sie eintreten wird, ist ja möglicherweise auch eine Frage, die therapeutisch relevant wird. Unsicherheit, Angst, inwiefern könnten Sie als Therapeut darauf antworten, was das mit Menschen machen kann, somit unmittelbar mit dem eigenen Tod konfrontiert zu sein?
Das ist eine gründliche Frage und gleichzeitig ist es eine Fangfrage, weil wenn man ja glaubt, hier sitzt jemand, der weiß die Antwort darauf. Und da kann ich zunächst einmal nur die Lyrik zur Hilfe nehmen, einen Text von Rainer Maria Rilke bemühen, wo er geradezu in einem Gebet darum bittet O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod. Das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not. Und dann kommt's. Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. Der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht, um die sich alles dreht. Und diese Frucht, um die sich alles dreht, ist so etwas Individuelles, Einzigartiges wie unser Fingerabdruck. Und jetzt jemanden darin zu begleiten, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, ist ein langes, spannendes Abenteuer zu zweit, das auf beiden Seiten höchste Aufmerksamkeit erfordert. Mhm. Was mir bei dem Gespräch jetzt bei Ihnen aufgefallen und eingefallen ist, dass gerade im Sterben von Kindern, und ein bisschen Erfahrung habe ich auch damit, ein Aspekt ein ganz berührender ist, nämlich die Tatsache, dass in dieser Weise die Natur sozusagen die Reihenfolge umdreht. Dass nicht die Kinder am Grab der Eltern stehen, dass die Eltern ohnmächtig am Grab ihrer Kinder stehen und die einzige Frage des Warum in potenzierter Intensität am eigenen Leib erleben. Und da, um es wieder, dort wo uns der Tod stumm macht, flüchte ich mich in die Literatur und vor allem dort in die Lyrik, weil Dichter ja nicht umsonst so heißen, weil sie Erfahrungen so verdichten können, dass sie auch nachvollziehbar bleiben über viele Kulturkreise hinweg. Mhm. An eine Frau, die für mich sympathischste Lyrikerin des vergangenen Jahrhunderts, muss ich in diesem Zusammenhang denken, das ist die Maja Kaleko, die hat ein einziges Kind gehabt. Und hat Jahre, bevor dieser einzige Sohn ihr gestorben ist und sie ihn begraben musste, Angst davor gehabt, dass er sterben könnte und ihm sozusagen vorauseilend schon ein Memento-Gedicht gewidmet hat. Und in diesem Gedicht heißt es, der weiß es wohl, denn beides widerfuhr den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Mhm. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung für jeden, der einen lieben Menschen zu Grabe tragen muss, aber erst recht für Eltern, die ihre Kinder beerdigen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was mir in diesem Zusammenhang ganz zentral und wichtig ist, wenn es irgendwie geht, bei aller Vorsicht, bin ich bemüht, jemanden mit der Möglichkeit zu konfrontieren, liebevoll, zart, geradezu zärtlich, wenn das sprachlich geht, einzuladen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was denn wäre, wenn jetzt der Tod käme. Und da denke ich an eine Künstlerin, die mich jahrelang in meiner therapeutischen Praxis besucht hat, das ist eine Kärntnerin, die, wenn sie nach Wien gekommen ist, mit ihrem großen Hund gebeten hat, sie möchte mich in meiner Praxis besuchen. Da sind wir da gesessen und haben über Gott und die Welt geredet und sie wollte vor allem über mein Gottesbild Bescheid wissen und das war im Grunde die Frage, was ist danach? Und als die im Sterben lag, hat es in der kleinen Zeitung eine Doppelseite gegeben, ein Sommerinterview, das ich geben durfte und das hat sie gelesen am Sterbebett und sagt zu ihrer Tochter, mein Gott, den Arnold hätte ich gern noch einmal sehen. Und das sagt mir die Tochter und ich fahre auf der Fahrt zwischen Kärnten und Wien bei ihr vorbei und komme dort an und die Tochter sagt mir, die Mama schläft schon die ganze Zeit. Mhm. Und dann rüttle ich sie wach, sie schaut mich an und sagt mir, Arnold, mir holt gerade der Teufel. Und bei mir ist es so herausgebrochen, Gittli, das ist unmöglich, du bist, wie wir so oft geredet haben, ein Himmelskind. Und die lächelt, dreht sich weg, schläft ein und wird im Grunde nimmer wach und stirbt zwei Tage später. Mhm. Und das ist für mich so ein testamentarisches Vermächtnis als Dankbarkeit dafür, wohin es uns gebracht hat, dass wir beide uns in den wesentlichen Fragen kein Blatt vor den Mund genommen haben, sondern versucht haben, das, was ist, als das, was es ist, soweit wir dazu sprachlich in der Lage sind, ins Wort zu bringen. Mhm.
Auch die Frage von Humor finde ich interessant. Also inwieweit kann man über was, was für viele schrecklich ist, trotzdem lachen oder nicht? Welche Rolle darf, kann, muss Humor spielen im Umgang mit Tod?
Man darf Humor ja nicht, das ist ja was ganz was Feines. Da steckt ja ganz viel Philosophisches auch dahinter, auch so ein bisschen dem Schicksal die Stirn zu bieten. Ja, und meine Großmutter hat immer gesagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. Es ist eben nicht dieses Verblödeln und jetzt tun wir uns da irgendwie so ein bisschen so drüber lavieren, sondern das brauchen wir. Meine Vorträge heißen sehr oft vom Lachen und vom Weinen, weil bei Kindern das Lachen und das Weinen ganz nah beisammen ist sowieso immer. Und eine meiner, um auch eine Anekdote zu erzählen, ich habe einen jungen Mann, noch im St. Anna Kinderspital war das, als junge Ärztin begleitet. Und der hat mich wahnsinnig aktiv an seinem Weg teilhaben lassen. Das war ein aus sozial einfachsten Verhältnissen, war schon ein Vater, ist also mit 18, glaube ich, Vater geworden, hatte ein kleines Kind, das er dann einmal noch am Totenbett sehen durfte, aber da war leider die Beziehung so zerrüttet. Und der hat sehr um sein Leben gekämpft und hat diesen ganzen Weg mit uns geteilt, in einer unglaublichen Art und Weise, wie mir das vorher noch nie passiert ist. Es war ein echtes Geschenk, ein Vermächtnis. Er ist schon so lange tot und ich denke so oft an ihn. Und er wollte dann, nachdem er wirklich bereit war zu sterben und verstanden hat, dass gegen seinen Tumor wirklich jetzt gar nichts mehr hilft, hat er mich gefragt, ob ich, wenn er stirbt, ob ich da sein könnte. Dann hat er wirklich eines Nachmittags hat er dann gesagt, heute werde ich sterben. Heute werde ich sterben und ich würde bitten, dass ihr da seid. Und das also gemacht. Und es gab dann noch ein paar Telefonate und es war wirklich alles auch sehr traurig. Und die Großeltern wurden noch angerufen und er hat dann auch noch eine Segnung gewünscht und die hat dann der Seelsorger durchgeführt, der im Dienst war, und dann ist es dämmerig geworden, dann saßen wir im Zimmer, die Mutter, er lag also im Bett und wir sind neben ihm gesessen, wir haben noch ein bisschen geplaudert und dann ist es dunkler geworden und er lag in seinem Bett und dann auch immer wieder natürlich so geschaut und man hat also gemeinsam auf den Tod gewartet, der jetzt kommen könnte. Er hat uns vorher noch versprochen, das war auch ein unglaubliches Gespräch, dass er auf uns aufpassen wird, so wie wir auf ihn aufgepasst haben. Und er freut sich, wenn er uns willkommen heißen darf, dort, wo er ist. Und dann ist nichts passiert und nichts passiert. Und plötzlich setzt er sich auf und sagt, jetzt wird schon langsam ein bisschen fad, oder? Und wir haben alle, seine Mutter, er, wir, wirklich, das war ein befreiendes Lachen. Ja, ja. Es hat auch so eine Spannung herausgenommen. Und dann hat er gesagt, ich glaube, ich habe mich verschätzt, geht's nach Hause. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und es war dann so, dass er zwei Tage später hatte ich Dienst und er ist in meinem Dienst verstorben. Also ich konnte mein Versprechen dann auch wahrmachen. Ja, und das war generell ein humorvoller Mensch, der mit vielen Schicksalsschlägen, die er zuvor schon erleben musste, mit Humor auch umgegangen ist. Und ich glaube, man kann das nicht erzwingen, aber man darf es entstehen lassen und es entsteht. Und wir haben viele Situationen gehabt, wo im Sterben oder nach dem Tod eines Kindes, eines jungen Menschen geplaudert wurde. Manchmal wird gegessen und getrunken, gelacht wurde, weil man sich plötzlich an Situationen erinnert. Und ich glaube, das gehört, so wie es zum Leben dazugehört, so gehört es dann auch zum Sterben dazu. Das muss nicht todernst sein, ja, sondern man darf da auch lachen. Ja, dem begegne ich den Kindern. Von den Kindern können wir da viel lernen. Ja. Es gibt so einen schönen Vergleich, Kinder trauern in Pfützen und Erwachsene trauern in einem Meer. Ja, die Kinder, die können das, die können furchtbar traurig sein und dann fällt ihnen was ein und dann können sie sich da selber auch wieder herausholen für eine kurze Zeit. Die haben genau verstanden, wie es geht, aber die brauchen das, um sich zu erholen. Und ich glaube, dieser Humor und auch das Lachen oder Lächeln oder Schmunzeln, da gibt es ja viele Abstufungen, die lassen uns ein bisschen auch wieder die Kraft schöpfen, dass wir da jetzt auf diesem Weg weitergehen können.
Ja. Ja, was ich auch heraushöre, ist, die Emotion spielt eine große Rolle im Hinblick auf Tod, ganz unterschiedliche Emotionen, die hochkommen können. Was ich mich dann auch immer frage, weil Sie beide ja auch immer wieder entweder wirklich sterbende Menschen begleitet haben oder trauernde Menschen, inwiefern gehe ich als Begleitung mit meiner eigenen Emotion, wie gehe ich damit um? Ich als Durchschnittsmensch habe nicht täglich mit diesen Menschen zu tun. Das heißt, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wenn ich diesen Menschen so nahe bin und das ja mit sehr viel Emotion verbunden ist?
Wir sind immer um die Quadratur des Kreises bemüht, zwischen Empathie und Abstinenz, zwischen dem Einfühlungsvermögen und dem überzeugenden Gefühl, ich bin für dich da, ich versuche mit meinen Kräften und mit meinen Möglichkeiten dir nahe zu sein, dir zu helfen, dir beizustehen, mit dir ein Stück Weges zu gehen. Und gleichzeitig aber muss ich dir vermitteln, es ist dein Weg, nicht mein Weg. Aber in diesem Wissen umeinander kann Ermutigung passieren und das Gefühl entstehen, du bist nicht so allein, wie du dich manchmal fühlen magst. Das heißt aber nicht, dass du deine Last auf mich werfen dürftest und davon ausgehen könntest, dass ich sie für dich trage. Mhm. Mir ist das vor ein paar Jahren während des Schreibens eines Buches, wo ich mich mit dieser Frage Empathie und Abstinenz ein bisschen herumgeschlagen habe. Und da ist mir eine Geschichte des türkischen, aus dem 15. Jahrhundert stammenden Nasreddin Hoca in den Sinn gekommen, von dem erzählt wird, das ist so eine sagenhafte Weisheitsfigur, und von dem wird erzählt, er kommt an einen Fluss und sieht am anderen Ufer des Flusses einen suchenden Menschen und dann ruft er hinüber, brauchst du was, kann ich dir helfen? Und der drüben sagt, ja, wie komme ich ans andere Ufer? Und der Nasreddin ruft ihn zurück hinüber, bleib wo du bist schon am anderen Ufer. Ich liebe diese Geschichte, weil sie im Grunde zeigt, da treffen sich zwei Menschen, in welcher Angelegenheit auch immer, und das ist auch das Wichtige in unserem Beruf und im Grunde in allen Berufen, es gibt keine kognitive Vermittlung von irgendwelchen Inhalten, die nicht automatisch mit emotionalen Inhalten verbunden wären. Also da stehen die zwei. Der Fluss des Lebens verbindet sie, aber jeder weiß, dass er im Grunde an seinem Ufer entlang dieses Flusses zu wandern hat. Und ein Stück Weges mit dem zu gehen heißt, um ihn zu wissen oder um ihn durch Zurufe besorgt zu bleiben, ihm aber gleichzeitig klar zu machen, drüben geht dein Weg, meiner geht herüben, aber ich sorge mich um dich. Ich möchte nicht ohne dich meinen Weg weitergehen. Auf jeden Fall möchte ich dich in der Zeit, in der du schwer hast, nicht aus dem Blick verlieren. Mehr ist es nicht, aber wenn das gelingt, ist das schon ermutigend genug.
Das Bild ist schön und das ist für mich gut nachvollziehbar. Die Frage ist nur, inwiefern ist im Alltag dieser Fluss wirklich immer breit genug und auch sichtbar? Was spielt die eigene Emotion, Befindlichkeit bei Ihnen für eine Rolle in der Begleitung?
Ich glaube, man kann mich an mich erinnern und beobachte es auch jetzt. Also wenn man da jung und voller Elan sich da hineinstürzt in einen helfenden Beruf, ist das ja auch unglaublich verführerisch. Ganz wichtig für einen anderen Menschen zu sein. Das muss man mal gespürt haben, wie das auch ist, aber die Kunst ist dann auch zu begreifen, wenn ich das wirklich machen möchte, dann brauche ich diesen, um bei dem Beispiel zu bleiben, diesen Fluss. Und den definiere ich, diesen Fluss. Mich schützt heute sehr meine Rolle, mit der ich in eine Familie komme. Ich komme dort als Ärztin hin und dann biete ich mich natürlich immer auch als Mensch an, weil als solcher komme ich in diese Familie. Und je nachdem, wie lange so eine Begleitung dauert, je nachdem, wie lange man natürlich sich da auch kennt, weil manchmal sind es ja wirklich nur wenige Wochen, manchmal ist man aber auch Monate und Jahre in so einer Betreuung. Und ja, das muss man gut verhandeln. Wer bin ich in der Familie, als was biete ich mich an? Und das ist mein persönlicher Schutz. Und ich habe aber auch gelernt, dass diese klare Rollenverteilung auch für die Familien, die wir betreuen, wichtig ist und gut ist. Also das ist dann immer dieses, ab wann ist man dann per Du, es braucht mich kein Mensch mit meinem Titel oder sonst was anreden, aber ich verbrüdere mich nicht. bleibe in meiner Rolle und das versuche ich auch mit meinen Kolleginnen, dass wir das gut abstecken. Und das ist aber natürlich, lässt es sich nicht vermeiden, dass man, weil man dort auch als Mensch hingeht, in bestimmten Situationen eine stärkere oder eine weniger starke Empfindung hat. Mit dem habe ich gehadert. Das war meine viel größere Herausforderung. Ich habe das ungerecht gefunden.
Die Unterschiedlichkeit nicht, in ja, der Wahrnehmung.
Genau, nicht immer gleich berührt zu sein. Und natürlich weint man auch die eine oder andere Träne. Das ist oft auch im Nachklang dann, dass man hier seinen eigenen Trauerweg findet. Rituale finde ich in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Diese Rituale habe ich mit meinem Team. Wir verabschieden das Kind. Dort ist dann der Raum, auch finde ich, für diese persönlichen Betroffenheiten. Auch eine Supervision ist ein guter Ort zu reflektieren. Warum hat mich das jetzt so berührt, genau das jetzt so sehr? Ja, mit dem hadere ich nicht mehr. Das habe ich. Ja, es gibt meine eigenen Lebenssituationen und die treffen die Lebenssituationen von anderen. Und manchmal gibt es dann stärkere Bande und stärkere Berührungen und manchmal weniger.
Ich kann das sehr gut verstehen, kann das nicht gründlich genug unterstreichen, denn gerade in der Helferszene lauert immer die Gefahr, dass wir uns ins Wir hinein, ins Dasein für andere flüchten und sehr oft, um mit der Misere der eigenen Einsamkeit und der eigenen ungelösten Fragen nicht konfrontiert zu werden. Mhm. Das hat Wolfgang Schmidbauer als hilfloses Helfersyndrom beschrieben. Mhm. Und das heißt aber auf der anderen Seite, auch das habe ich erlebt, dass davor dann Professionisten so große Angst haben, dass jemand, der als Trainer oder als Seminarleiter in dieser Richtung sich zur Verfügung stellt, wenn der dann anfängt, zu persönlich zu werden, vermeintlich, dass man sich dann die Haare aufstellt und dann sagt, um Gottes Willen, der redet ja von sich. Wenn der weiß, was er tut, ist das hochwillkommen, weil es natürlich Emotionen generiert und jemanden einlädt, bei sich selber zu prüfen, was mit einem los ist. Ich kehre noch einmal zurück zu dem Gedanken, es ist immer Anfang und es ist immer neu zu verhandeln. Und wehe, wer glaubt, der hätte hier schon genug geleistet und er wäre der Spezialist für den anderen Inhalten.
Wir haben jetzt quasi so das professionelle Verständnis dieser Betreuung, dieser Beziehung beschrieben in der, wie Sie beschrieben haben oder gesagt haben, Helferszene. Meine Frage ist, schaut dieser Fluss im Privatleben anders aus, wenn ich mit Freundinnen, Freunden, Bekannten da begleite?
Wenn ich da nur ganz schnell dazu sagen darf, nein, natürlich nicht.
Ja, die andere Frage, die mich auch interessiert hat, wie ich mich ein wenig auch mit dem Kinderhospiz beschäftigt habe oder da nachgeforscht habe, ist die Frage dieser Biografie, nennen wir es einfach mal so, unterscheidet sich die Biografie von Kindern, die sterben werden und das Wissen von einer, unter Anführungszeichen, Normbiografie?
Eine Normbiografie?
Ja,
unter Gibt's Anführungszeichen. Gibt es sowas? Was ist das?
Deswegen unter Anführungszeichen. Ja. Ich würde mal sagen, das heißt mit 6 Jahren in die Schule gehen, eine Schulpflicht unterliegen, also im Sinne einer gesetzgeberischen Norm, die auch mit Konsequenzen bestraft, wenn man das nicht so lebt. Im Alltag würde ich sagen, nein, gibt es das nicht.
Das ist, muss man sagen, ist insofern wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind diese ganzen Krankheiten und diese ganzen Situationen. Und wenn ich mir denke, ich betreue momentan an die 80 Kinder, da ist schon einmal jede Biografie sowieso anders. Es ist für ein Kind, das in seinem Leben nie laufen konnte, und das in seinem Leben nie selbstständig atmen konnte. Der sieht das mit 15 Jahren völlig anders als einer, der mit 14 noch im Fußballclub der Torschützenkönig war und plötzlich mit einer Krebserkrankung rausgerissen ist aus diesem gesunden Leben. Und dann haben wir noch die Kinder, wo wir gar nicht wissen, was sie alles wahrnehmen, weil sie kognitiv so stark beeinträchtigt sind. Also ich glaube, es ist ein bisschen ein Unterschied. War ich einmal gesund und habe ich diese Zäsur durch einen Unfall, durch eine schwere Erkrankung? Ich treue jetzt gerade einen Buben, der sich wahnsinnig auf den Schulstart im Herbst freut. Und diesen Schulstart wird es nach heutigem Wissen nicht geben. der ist natürlich, der vergleicht sich und ist so meine Normbiografie, ich mag diesen Ausdruck ehrlich gesagt nicht, aber natürlich betrogen. Also der darf jetzt das, was andere Kinder in seinem Alter erleben dürfen, das wird ihm genommen. Und mit dem hadert er sehr. Also insofern würde ich sagen, hängt das ein bisschen ab. Und ich habe Kinder, die betreue Kinder, die leben in eine völlig andere Biografie. Ja, also mir fällt jetzt eine andere Patientin ein, die sitzt seit ihrem zweiten Lebensjahr im Rollstuhl und wird beatmet. Ja. Die wird jetzt 18 und wir arbeiten gerade daran, wie sie in dieses Erwachsene-Sein kommen kann und wie viel gibt sie ab und wie viel wird sie plötzlich selber auch für sich entscheiden können. Nur die hat immer ein Leben, hat sich sehr bemüht um Freundschaften mit Gesunden, mit Gleichaltrigen. Der Anschluss ist ganz schwierig und ist ihr eigentlich nie wirklich geglückt. Ja. Ja. Ja, das wird schon vor Augen geführt, was da nicht geht. Und oft mit einer enormen Brutalität, muss man auch sagen, weil die Gesellschaft alle diese kranken und sterbenden Kinder und Jugendlichen und nicht mag. Und da geht man aus dem Weg.
Mir ist auch eine Studentin an der Uni eingefallen, die ich kenne und die eine Krankheit hat, die nicht heilbar ist und die ethnografisch ihr eigenes Sterben beforscht, aber wo man natürlich nicht weiß, wird sie dieses Studium jemals abschließen, wenn ich
Aber
weiß.
Ist das nicht ein wunderbares Beispiel für Lebendigkeit?
Das perfekte Beispiel.
Ja. Ich denke da an eine Tagebucheintragung kurz vor seinem Tod von Gustav Mahler, der fuchsteufelswild aus Wien weggegangen ist, mit dem Satz, muss man denn hier erst gestorben sein, damit sie einen leben lassen? Und dann wird er sterbenskrank in New York und kommt zum Sterben nach Wien zurück und notiert dann in sein Tagebuch, anstatt eines großen geschlossenen Ganzen, von dem ich immer geträumt habe, hinterlasse auch ich nur Stückwerk. Und ob das jetzt das musikalische Schaffen des Gustav Mahler ist oder die Dissertation dieser jungen Frau, es ist eine Sensation der Lebendigkeit. Und unter dieser Diktion oder unter diesem roten Faden läuft unser aller Leben. Wir wissen nicht, was fertig wird und wer über den Tod hinaus zu hoffen gelernt oder gewagt hat und glaubt, dass das funktioniert, der überlässt die Vollendung dieses seines Werkes einer anderen Kraft. Und kriegt von daher vielleicht einen Impuls und eine Kreativität, die ihn bis zum Letzten dranbleiben lässt.
Ja, vielleicht ist das auch dieses intuitive Bild, das ich habe und das vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer teilen von sterbenden Menschen, die wenn ich intuitiv und nicht reflektiert darüber nachdenke, gedrückt sind, dem Tod entgegensehen. Das ist so mein Bild, wenn ich daran denke, dass Menschen sterben. Aber ich glaube, wir haben hier ja schon gesehen, wie vielfältig diese Lebendigkeit vor dem Tod noch sein kann. Mhm. Und was Sie auch schon angesprochen haben, und das wäre auch so mein letzter Themenblock, den ich interessant finde, auch wieder mit Blick an die Wände hier und diese Gemälde von den Pröbsten, die Frage, was bleibt von uns nach unserem Tod? Welche Rolle spielt das auch für unser Leben? Ob was bleibt, was bleibt? Sie haben das ja auch gerade schon in den Beispielen anklingen lassen.
Wunderbare Frage. Ich freue mich schon auf das, was ich dazu sagen darf. Aber
wir alle freuen uns.
Zunächst einmal bei dieser wunderbaren Frage denke ich an Peter Handke. Zum 70. Geburtstag wurde er interviewt in der kleinen Zeitung. Und die letzte Frage des Journalisten hat gelautet, was bleibt von einem? Und er hat mit einem Wort geantwortet, alles. Und ich finde das großartig. Und im Blick auf diese Ölgemälde hier, die mich nicht sonderlich beeindrucken, aber jedenfalls sie erinnern an Vergangenheit und an den Lebenslauf von Menschen, die vor uns waren. Und wir stehen in irgendeiner Weise immer auf den Schultern derer, die vor uns waren. Ist die Frage, was nachher kommt, eine philosophische und gar nicht jetzt nur eine religiöse, um irgendwelche Überzeugungen zu transportieren. Und die schönste Antwort auf diese Frage und wiederum in der Literatur verdanke ich dem Stefan Andres. Und dieses Gedicht ist ein versuchtes Zwiegespräch zwischen dem noch Lebenden und dem Tod. Und die wunderbare Pointe zum Schluss, die macht mir Mut. Wir wissen nichts, aber wer will uns daran hindern, auf das, was wir im Herzen tragen, zu hoffen? Stefan Andres an den Tod. Wenn du mich triffst, sprich leise, als wäre ich dir bekannt. Und von der langen Reise sag nichts, gib mir die Hand. Ich weiß nicht, ob ich bange, zeigst du mir dein Gesicht. Vielleicht kenne ich schon lange, vielleicht auch kenne ich's nicht. Du bist so schwer zu nennen, o Tod, ich nenn dich Weib, damit ich im Erkennen still zu dir sage, bleib. Vielleicht wird Liebe wehen um uns, bin ich bereit, dann zeug ich im Vergehen mit dir Unsterblichkeit.
Treffender könnte man es wahrscheinlich nicht sagen.
Ja, ich muss da fast weinen, auch deswegen, weil La Morte im Italienischen weiblich ist.
Bei mir klingelt jetzt La Morte, wenn ich das zusammenziehe, habe ich auch Amore drinnen stecken oder Amor. Ja, was soll bleiben? Ist es uns wichtig, was bleibt?
Ja, ich glaube schon, den Kindern ist es wichtig. Das habe ich oft und oft erlebt. Die Frage ist mir einige Male gestellt worden, wirst du dich an mich erinnern? Oder wie ich noch im Spital war, die Kinder haben uns Bilder gemalt, die wir dann an die Wände gehängt haben, ob dann dieses Bild abgenommen wird oder ob dieses Bild bleibt, wenn sie nicht mehr da sind. Ja. Also diese Spuren, glaube ich, die man vielleicht gegangen ist und auch hinterlässt, die scheinen auch für Kinder eine Wichtigkeit zu haben. Meine eigene Tochter hat vor ein paar Tagen aus dem Nichts, hat sie gesagt, weißt du, was mir gestern eingefallen ist? Wenn ich irgendwann einmal tot bin und wenn alle, die jetzt leben und die ich gekannt habe, auch einmal tot sind, dann kennt mich ja gar niemand mehr. Und wer erinnert sich dann eigentlich noch an mich? Auch Kinder, die sind jetzt 12, machen sich da offenbar wirklich diese spannenden Gedankenexperimente. Also das ist uns schon wichtig, glaube ich, nicht einfach zu verschwinden und das war's. Und das ist ja auch so ein tröstlicher Gedanke, den wir oft mit Angehörigen teilen, dass die Beziehung eine andere wird, aber die Erinnerung ist da und an den Menschen. Und solange die Erinnerung da ist, lebt der Mensch auch weiter und hat ja etwas bewegt. Diese Antwort von Handke alles ist eine gute. Ja? Mhm. Also ich denke, es gibt vielleicht manche, die sagen würden, na nix, wenn ich weg bin, bin ich weg. Also das ist auch so ein, und die Wahrheit wird in der Mitte liegen.
Oder zumindest irgendwo dazwischen.
Oder irgendwo dazwischen, genau. Ja. Und das ist halt so dieses, glaube ich, dieses große Geheimnis, mit dem ich ganz oft konfrontiert bin. Auch dann, also was wird bleiben, aber auch, wo gehe ich hin? Mhm. Ja, also wo bin ich dann? Und bin ich dann irgendwo oder bin ich dann weg? Oder ist das eh alles nachher viel schöner und viel besser und will ich dann gar nicht mehr zurück? Also auch diese vielen Experimente mit den Nahtoderfahrungen, die gehen ja dorthin, dass wir dieses uns Verborgene danach, ja, und wir haben jetzt über den Tod geredet, es ist ja dann auch so ein Moment, also das Sterben ist ja so ein Moment oder ein Prozess, aber der Tod ist ja dann das, was dann nachher ist, so was ist dann. Ja, ich glaube, das treibt uns und hier gibt es keine Antwort.
Und ich glaube auch, dass es gerade in diesem Zusammenhang wichtig ist, keine dogmatischen Antworten zu liefern. Man macht sich da einfach verdächtig, um nicht zu sagen, in einer pfäffischen Attitüde etwas zu verordnen, aus der Ohnmacht heraus, damit niemand erkennt, dass man im Grunde gar nichts anzubieten hat. Und meine persönliche Überzeugung besteht in dem Zusammenhang darin, dass es so wichtig ist, dass wir Fragen stellen. Und dass wir uns durch die Fragen, die sich uns stellen und die wir uns stellen, im Vertrauen auch die Sichtweisen anderer Menschen in unser Leben holen. Die beste Antwort, denke ich, auf die Fragen, die sich diesbezüglich uns stellen, sind präziser gestellte Fragen. Und der Verzicht darauf, apodiktische, dogmatische, ewig gültige Antworten zu liefern, denn da wird sehr schnell ungemütlich. Und das andere ist aber wiederum, um bei dem Fluss zu sein, das andere, dieses Miteinander Fragen wälzen und sich von Fragen in Frage stellen lassen, ist eine Art, wie wir miteinander unterwegs sind.
Und das ist, Entschuldigung, aber es ist bei Kindern mir auch noch einmal wichtiger, weil die Kinder stellen ja ihre Fragen oft erst zu einem Zeitpunkt, wo sie sich selber schon etwas dazu überlegt haben. Mhm. Da habe ich gelernt, fast immer zurückzufragen. Eine Geschichte, die schon wahnsinnig lange her ist, da habe ich zwar nicht zurückgefragt, aber sie hat mir gezeigt, dass ich definitiv die falsche Antwort gegeben hätte. War ein Kind einer sehr gläubigen Familie. Der Bub war 5, 6. Und in der Nacht, ich war in seinem Zimmer, weil irgendwas zu tun war im Spital, stellt er mir die Frage im Hinausgehen: Glaubst du, weiß der liebe Gott, dass ich ein Kind bin? Wenn ich nicht so überrumpelt gewesen wäre, hätte ich auch im Wissen um die Familie, hätte ich geantwortet: Natürlich weiß der liebe Gott, dass du ein Kind bist. Mhm. Gott sei Dank hat er mich so überrumpelt, dass ich nicht sofort geantwortet habe, aber er. Und er hat gesagt: Ich glaube, er weiß es nicht. Das war eine spannende Antwort. Und dann habe ich natürlich schon zurückgefragt: Wieso glaubst du, dass er das nicht weiß? Sagt er: Weil der liebe Gott hätte mich niemals krank gemacht, wenn er wüsste, dass ich ein Kind bin. Ich glaube, er hat sich geirrt. Und ich habe mir damals angewöhnt, und gerade auch bei den Kindern, mit Gegenfragen zu antworten. Oder auch mit der Antwort: Das ist eine spannende Frage, die ich mir noch gar nicht so genau überlegt habe. Genau. Aber was glaubst denn du? Weil ich weiß nicht besser, wie das dann dort ausschaut, wo das Kind hinkommt. Ich habe nur mein Bild. Mhm. Und da ist es mir lieber, ich übernehme das Bild des Kindes, das es schon hat. Also ich stülpe meines drüber. Da kann man sehr rasch in ein schwieriges Fahrwasser geraten, in das man gar nicht wollte.
Das sagt einer zum anderen: Warum beantwortest du mir jede Frage mit einer Gegenfrage? Sagt der andere: Warum eigentlich nicht?
Ja. Und was ich da auch mitnehme aus beiden Beiträgen, auch mit der Frage, gibt es die dogmatische Antwort oder inwiefern soll es die nicht geben, ist auch: Bleiben wir im Gespräch darüber, über ein Thema, über das wir vielleicht nicht gerne sprechen? Und was ja Menschen oft wollen, sind Antworten. Aber vielleicht sind da die Fragen eigentlich viel, viel wichtiger als die Antworten, weil es die eindeutige Antwort nicht gibt. Und das finde ich auch was Schönes, was man vielleicht mitgeben kann, den HörerInnen da im Gespräch zu bleiben und die Fragen zu stellen und diese, wie Sie gemeint haben, Herr Metnitzer, konkreter zu machen, vielleicht ja Gegenfragen auch zu stellen, weil dann kommen wir dem Phänomen für uns näher, was ja auch ein Ziel von unserem Gespräch war. Mhm. Ich möchte gerne zum Abschluss wie immer zu unserer Rubrik auf den Punkt gebracht kommen und würde Sie deshalb bitten, meine Frage möglichst prägnant und kurz zu beantworten. Welche Rolle spielt jetzt der Tod für das Leben?
Eine große, wenn nicht die entscheidende.
Ja, glaube ich, wir können über unsere Existenz und über unser Sein und den Sinn des Lebens nicht reflektieren und nachdenken, wenn wir nicht den Tod hier auch mit einbeziehen.
Danke, das waren unsere Schlussworte von Herrn Arnold Metnitzer und Frau Martina Kronberger-Vollenhofer, die heute mit uns diskutiert haben. Wir haben den Ausgangspunkt genommen bei der Geschichte vom heiligen Leopold und der Frage, was von ihm geblieben ist, die Mythen und die Geschichte, die vielleicht nicht immer klar zu trennen sind. Handke würde sagen, es ist alles von ihm geblieben, das nehme ich mit. Wir gehen sehr unterschiedlich mit einem Thema um. Wir hatten hier heute zwei Personen, die in ihrem unmittelbaren professionellen Umfeld sehr viel damit konfrontiert waren und spannende Erkenntnisse geteilt haben. Ich nehme auch mit, dass der Umgang damit sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was mein Kontext ist, was der Grund sein wird, woran ich sterbe, was mein Umfeld ist. Das Bild vom Fluss habe ich sehr präsent auch. Also die Frage, wie begleite ich Menschen, der Fluss des Lebens, der von beiden Seiten anders ausschaut, was aber nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem sehen kann und füreinander da sein kann. Und das Bild, und das ist auch der Bezug zu dieser Geschichte von Leopold, der Medizinstudentin im Sezierkurs, die die Hand sieht und den Abdruck von einem Ring. Alles bleibt, einiges bleibt, in welcher Form und wie. Fragen über Fragen, die aber gestellt werden können und sollten und dies wert sind, vielleicht nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Gegenfrage zu beantworten. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für das Gespräch, freue mich, dass wir hier diskutieren konnten und wir sind damit am Ende unserer letzten Folge von dieser Staffel Leben im guten Glauben aus dem Podcast Blickwinkel. Vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten den Podcast Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Ein Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg, produziert von Kubus 20. Mit Geschichten gesprochen von Esther Holoschi und Peter Färber. Musik Alice Mautsch. Moderation Alexander Hofellner. Für Feedback und Anfragen erreichen Sie uns unter podcast@stift-klosterneuburg.at.